Auf TikTok ist euch bestimmt schon mal dieser Song hier begegnet. Was man hier hört, ist L'amour toujours, ein Song von Gigi D'Agostino von 1999. Ich kenne den Song eigentlich nur von irgendwelchen Partys oder aus der Fußballkabine. Aber so kannte ich ihn davor noch nicht. Weil wer nicht versteht, was die Leute da grölen, sie rufen Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Das ist aber natürlich nicht der echte Text. Das Original ist nämlich eigentlich ein Liebeslied. Aber hier haben sie was draufgedichtet und feiern dazu. Das passiert im Oktober 2023 in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Video war wohl kein Einzelfall. Aber was mich an diesem umgedichteten Song schockiert ist, wie viele solchen rassistischen Müll auf TikTok auch noch feiern und lustig finden. Also es gibt zum Beispiel viele Leute, die den Song ohne den zugedichteten Text posten und dazu der verbotene Ohrwurm schreiben. Zwinker-Smiley. Und auch die Kommentare unter diesen Videos sind voll mit Zuspruch für diesen Text. Aber das könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, den Ausspruch Deutschland den Deutschen, den haben sich die Leute in dem Video nicht selbst ausgedacht.
Die deutsche Kultur ist, wie schon der Name sagt, eine deutsche und keine jüdische.
Wer ihn jetzt nicht erkannt hat, das ist Adolf Hitler. Und das ist eine seiner bekannteren Reden, die er 1939 gehalten hat.
Das deutsche Volk wünscht nicht, dass seine Belange von einem fremden Volk bestimmt und regiert werden. Frankreich den Franzosen, England den Engländern, Amerika den Amerikanern und Deutschland den Deutschen.
Und später in genau derselben Rede sagt er dann noch diesen Quatsch, der aber ziemlich ernst endet.
Dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Hitler legt hier seinen Plan offen, alle Jüdinnen und Juden in Europa auslöschen zu wollen. Und da frage ich mich schon, wie kann man das in einem Song so abfeiern und lustig finden? Ich meine, das ist nicht nur eine Politik, die damals Millionen Jüdinnen und Juden, Menschen aus Osteuropa und der Sowjetunion, Sinti und Roma, Behinderte, Andersdenkende und viele andere umgebracht hat, sondern diese Idee der nationalsozialistischen Politik, dass Deutsche irgendwie besser sind und es ein großdeutsches Reich geben sollte, damit hat Nazi-Deutschland damals einen Krieg losgetreten. Und der hat auch Deutsche, die nicht von den Nazis verfolgt worden sind, das Leben gekostet. Das sagt auch mein Opa.
Es ist fürchterlich. Krieg ist das Schlimmste, was es gibt.
Mein Opa hat den Krieg damals ja auch als Kind miterlebt. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, mich so richtig zu interessieren, was damals überhaupt passiert ist. Und vielleicht für alle Leute, die mit dieser Folge hier einsteigen, ich kann euch nur empfehlen, bei Folge 1 anzufangen. Da lernt ihr meinen Opa und mich nämlich noch ein bisschen besser kennen.
Ihr müsst euch das einfach vorstellen, durch die Kriegsereignisse war ich halb erwachsen geworden.
Ja.
Er war mit 8 Jahren fast erwachsen, wenn du so willst.
In dieser Folge reden wir mal Klartext, weil mit diesen ganzen TikTok-Videos und den krass hohen Umfrageergebnissen für eine mindestens in Teilen rechtsextreme Partei, die AfD, frage ich mich natürlich schon, ob uns das alles nochmal passieren könnte. Und nicht nur ich habe da Angst.
Ich habe große Bedenken, dass unsere Demokratie stark genug ist, diesen ganzen modernen Rechtspopulismus zu widerstehen.
Krass.
Da könnte ich sogar sagen, habe ich Angst davor, dass hier unsere Demokratie großen Schaden nehmen könnte.
Um besser zu verstehen, was heute passiert, will ich wissen, wie das damals überhaupt dazu gekommen ist und wie viel Verantwortung meine und unsere Vorfahren wirklich an Deutschlands schlimmsten Kapitel tragen, der Nazi-Zeit.
Der nationalsozialistische Staat erkennt die Gefahr und ist entschlossen, sich auf ihre Abwehr vorzubereiten.
Eines der mächtigsten Instrumente von Hitler war die Wehrmacht. Und mein Uropa Günther war Soldat in der Wehrmacht. Freiwillig. Das habe ich in den letzten Folgen ja schon erzählt.
Hast du dich mit dem Thema so generell mal näher beschäftigt?
Nein.
Nee?
Nein.
Auch nicht quasi, was dein Vater so im Krieg vielleicht gemacht hat oder gemacht haben könnte?
Nein.
Mein Uropa hat dafür auch persönlich einen Eid auf Hitler geschworen. Den haben mir Imre und Magdalena gezeigt. Die beiden begleiten mich ja bei diesem Projekt und recherchieren immer mal wieder Sachen für mich.
Also ich lese einfach mal vor. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reichs und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingt Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.
So ein Schwur auf Hitler persönlich, das war neu. Davor haben die Soldaten noch der Verfassung Treue gelobt. Viele Männer sind damals dazu gezwungen worden, sich der Wehrmacht anzuschließen und für das nationalsozialistische Regime zu kämpfen. Aber der Vater von meinem Opa hat sich damals freiwillig zur Wehrmacht gemeldet. Und trotzdem sagt mein Opa ja, dass sein Vater nichts mit Hitler am Hut hatte. Ich will herausfinden, ob das wirklich so war.
Ja, ehrlich, das war unmöglich. Unsere Väter waren noch keine Mörder.
Siehst du das auch
so? Kannst du nicht pauschalisieren. Ist unmöglich. Geht nicht.
Das restliche Europa hat nicht mehr mit dem Krieg gerechnet. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Denkst du, dein Vater hat im Krieg auch auf Leute geschossen oder jemanden umgebracht?
Mit Sicherheit kann man das ja nie sagen.
Ich bin Marco und ich mache mit meinem Opa eine Reise in die Vergangenheit. In die Nazi-Zeit, in der er geboren ist und in die DDR, aus der er geflohen ist. Mein Opa Jo ist einer von Millionen Deutschen, die diese düsteren Zeiten erlebt haben. Ich will herausfinden, warum seine Geschichte und die seiner ganzen Generation für uns heute noch wichtig ist. Das ist Opa Lass Reden, ein Podcast der ARD. Jede Folge könnt ihr in der ARD Audiothek hören und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch gibt es 2 neue Folgen. In dieser Folge geht es um Verantwortung. Dass mein Opa und ich über seine Eltern geredet haben, das war noch vor unserer Reise nach Berlin. Da haben wir zusammen in seinem Wohnzimmer gesessen. Mein Opa hat wie immer seine große Brille getragen, hatte ein buntes Hemd an und hat gemütlich in seinem Sessel gehockt. Und er hat mir dabei diese Geschichte erzählt.
Es gibt keinerlei Hinweise, dass mein Vater mit der Bewegung sich irgendwie hat engagiert oder sonst wie hat. Zum Beispiel weiß ich, es gab ja ein Flaggengebot. Das heißt also, zu irgendwelchen besonderen Tagen im Reich musste geflaggt werden.
Das bedeutet?
Flagge zeigen. Du musst eine Flagge und du solltest natürlich die
Fahne, du übersetzt das doch mit
die
Fahne.
Die Hakenkreuzfahne solltest du natürlich
zeigen.
Vor
deinem Haus oder?
Ja, aus dem Fenster raus.
Ach so, okay.
Aus dem Fenster raus.
Ah ja, okay.
Und mein Vater hat die kaiserliche Fahne rausgehängt.
Ah, okay.
Vielleicht hört ihr es an meinem okay. Das mit dem Flaggehissen habe ich erst nicht ganz so gecheckt. Weil das ist ja was man heute in Deutschland als Privatperson nicht so viel macht. Vielleicht mal, wenn Deutschland bei einer WM ins Halbfinale kommt oder so. Aber das ist ja auch schon lange her. Aber was hat Flagge zeigen eigentlich für eine Geschichte hier in Deutschland? Und was sagt die Geschichte meines Opas jetzt über unsere Familie?
Also die Flaggensache ist super interessant, weil was ich vorher nicht wusste und vielleicht wusstest du es wegen der
Magdalena sagt, dass Flaggen in Deutschland früher richtig wichtig gewesen sind. Und zwar schon vor den Nazis.
Flaggen zeigen, da schon riesig groß geworden. Also es war keine Idee von den Nazis, sondern in der Weimarer Republik hat man sozusagen, haben alle Flaggen rausgehängt, um zu zeigen, welche Parteien sie zugehören. So sehr.
Die Weimarer Republik, das ist eben die Zeit vor den Nazis in Deutschland, als sie das erste Mal die Demokratie ausprobiert haben. Vielleicht erinnert ihr euch, darüber haben wir in der ersten Folge schon einmal gesprochen. Und damals haben die Leute in großen Städten wie Berlin oder Hamburg eben ihre Meinung gezeigt, indem sie Flaggen aus dem Fenster gehängt haben. Also zum Beispiel die rote Flagge der Kommunisten oder die alte schwarz-rot-goldene Weimarer Nationalflagge. 1933, als Hitler die Macht ergreift, ändert sich aber etwas. Magdalena erzählt mir, dass das für Hitler damals ein Problem ist, dass überall in den großen Städten so viele verschiedene Flaggen aus den Fenstern hängen. Weil dann kann ja jeder sehen, dass die Deutschen gar nicht so super vereint hinter ihm stehen, wie er immer behauptet.
Und deswegen hat es angefangen 1933, dass sie gesagt haben, hey, jetzt hat zu unseren großen Momenten, also Hitlers Geburtstag und immer wenn irgendwas Wichtiges war, gab es diese Anlässe, hängen wir jetzt alle die Hakenkreuzflagge und die Kaiserreichsflagge raus.
Und dieses die richtige Flagge zeigen, das wird über die Jahre im Deutschen Reich wichtig. Natürlich haben die Leute sich zum allergrößten Teil daran gehalten und nicht mehr ihre alten Flaggen rausgehängt. Aber das kann man auch verstehen, weil das damals krasse Konsequenzen haben konnte. Die Nazis haben nämlich sehr schnell begonnen, ihre politischen Feinde in Lager einzusperren, zu foltern und umzubringen. Also hat man in Deutschland nur noch versteckt gezeigt, dass man eigentlich kein Hitler-Anhänger war. Wenn überhaupt. Beim Flaggezeigen hat das dann zum Beispiel so ausgesehen.
Und da ging es dann eher so darum, wer hat keine Flagge rausgehängt, wer hat eben nur die Kaiserreichsflagge rausgehängt.
Das haben die Nazis aber natürlich irgendwann auch gecheckt. Erst haben sie also beschlossen, dass nur noch die Hakenkreuzfahne die Landesflagge ist und nicht mehr die schwarz-weiß-rote Kaiserreichsflagge, die am Anfang noch okay war. Aber auch die wurde dann irgendwann verboten. Nur noch die Hakenkreuzfahne war erlaubt. Und mein Uropa soll dann eben 1938 trotzdem noch die Kaiserreichsflagge gehisst haben. Also eine Ungehorsamkeit immerhin, aber jetzt auch kein Riesenwiderstand.
Und kriegt er dann einen bitterbösen Brief, dass er gefälligst die Hakenkreuzfahne zu hissen hätte.
Also deine Eltern haben sich da schon sehr, sehr dagegen gesträubt.
Ja, ja, das sind alles Hinweise, die... wo ich eigentlich stolz auf meine Eltern bin.
Ich habe die Geschichte jetzt aber nicht nur wegen meinem Opa so lange erzählt, sondern weil ich damit was Größeres verstanden habe. Wie das Schritt für Schritt passiert ist, dass sich die Deutschen mehr und mehr Hitler verschrieben haben. Weil Flagge zeigen, das war Pflicht, das mussten alle. Also man konnte nicht alle zwingen, zu irgendwelchen Nazi-Märschen zu gehen und zu jubeln, aber Flagge raushängen, das schon. Und über die Jahre wurden die Regeln beim Flaggen eben Stück für Stück immer strenger. So war das mit allen Nazi-Regeln. Man konnte sich immer weniger wehren, weil der Druck und die Angst zu groß war, um nicht mitzumachen. Weil man böse Briefe bekommt, wenn man es nicht macht. Weil man beim nächsten Mal vielleicht sogar bestraft werden würde. Oder weil es auch alle Nachbarn gemacht haben. Und am Schluss haben dann eben doch fast alle die Hakenkreuzflagge rausgehängt. Auch mein Uropa Günther. Später hat er dann wohl sogar auch Selbstdruck ausgeübt. Dazu gibt es auch eine Geschichte von meinem Opa.
Ich weiß eben nur, meine Mutter hat diese Lebensmittel Karten ausgetragen, dort in unserer Umgebung, wo wir wohnten. Und da kriegte ich mit, wir waren bei einer Familie Glier, glaube ich, hießen die sogar. Und dort wurde meine Mutter und ich, wir wurden beide begrüßt mit Heil Hitler. Und meine Mutter verweigerte die Erwiderung.
War das damals dann Pflicht, dass man sich mit Heil Hitler begrüßt?
Sie hätte angezeigt werden können, dass sie den Gruß nicht erwidert hat.
Aber wurde sie nicht?
Sie wurde Gott sei Dank nicht von der Familie angezeigt, aber als sie das meinem Vater erzählte, das weiß ich jetzt wieder aus Erzählung von meiner Mutter, hat er ihr verboten, sich so zu verhalten, weil es zu gefährlich war.
Das Problem ist natürlich, dass man im Nachhinein manchmal nicht mehr so gut beweisen kann, wer damals so ein richtiger Nazi war. Weil viele Deutsche haben der Propaganda geglaubt und waren einfach heftige Rassisten und Hitler-Fans.
Dieses deutsche Volk, das weiß ich und ich bin so stolz drauf, ist mit mir verschworen und geht doch nicht mehr.
Bei der letzten demokratisch freien Wahl der Weimarer Republik hat die NSDAP etwa ein Drittel der Stimmen geholt. Und 1945 waren sogar mehr als 8 Millionen Menschen in der NSDAP. Auch die Geschichte, dass mein Uropa Günther sich geweigert hat, die Hakenkreuzflagge rauszuhängen, kann man heute nicht mehr beweisen. Nicht, dass wir es nicht probiert hätten, aber mein Opa war ja damals noch ein Baby, als das passiert sein soll. Er weiß das also alles auch nur aus Erzählungen. Und auch wenn man in Archiven noch so einiges über die Vergangenheit herausfinden kann, manche Sachen werden wir nie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen. Wer wann was genau zu wem gesagt hat, welche Flagge wann rausgehängt worden ist und naja, manchmal eben auch, wer jetzt total überzeugt war von Hitler und wer nicht.
Die Leute erwarten immer irgendwie also so einen echten Aufschluss. Also so, mein Großvater war 98,5%iger Nazi. Und das ist absoluter Mist.
Das ist Christian Hartmann. Er ist Historiker und arbeitet am Institut für Zeitgeschichte München und dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Hartmann hat einen besonderen Einblick in die damalige Welt, auch weil er sich in seiner Arbeit intensiv mit der Person von Adolf Hitler auseinandergesetzt hat. Er hat zum Beispiel auch eine neu kommentierte Fassung von Hitlers Buch Mein Kampf mit rausgebracht. Dort hat Hitler seine ganzen Pläne und ideologischen Gedanken reingeschrieben.
Mein Kampf ist sterbenslangweilig, aber als historische Quelle eben einfach sehr wichtig. Und wir haben es damals natürlich auch ediert, um sozusagen diesen Mythos zu brechen, um dieses Buch zu dekonstruieren. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also die Verführungskraft ist dann schon sehr viel stärker in diesen Reden.
Hartmann sagt, ihn stört es deswegen auch, dass die Nazis von damals heute so dämonisiert werden. Er merkt das zum Beispiel in Filmen, dass die heute wie totale Monster dargestellt werden. Und natürlich war das grausam, was die gemacht haben. Aber
das Problem ist, es sind ganz normale Menschen.
Vielleicht ist das auch ein Teil der Antwort auf unsere Frage am Anfang, ob so etwas wie damals heute nochmal passieren könnte. Ausgeschlossen ist das nicht. Denn auch damals fing das
ganz langsam an. Auch die Radikalisierung, das ist dann erst im Krieg und auch erst in der zweiten Hälfte des Krieges. Da wird es dann immer schlimmer und immer abstruser.
Daran muss ich eben auch heute denken, wenn ich auf TikTok-Videos stoße. Was, wenn das nur der Anfang ist? Aber es gibt schon einige Sachen, die heute anders sind als damals. Zum Beispiel hatten in den 30ern viele nicht die Möglichkeit, sich richtig zu informieren, weil die Regierung die Nachrichten kontrolliert hat.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Also auch sozusagen, wenn man diesen Menschen gerecht werden will.
Den ganzen Horror der Nazis zu erkennen, das wäre damals schwierig gewesen.
Aber diese ganze Systematik dahinter, die hat sich den Leuten erst später schlossen. Und ich würde auch sagen, wir wissen inzwischen erst vieles durch eine jahrzehntelange Forschung.
Aber einige Sachen hat man gewusst. Die Hetzerei und die neuen Gesetze gegen die Juden haben alle mitbekommen. Doch die grauenhaften Sachen, also was mit jüdischen Menschen oder Andersdenkenden, Behinderten und Sinti und Roma passiert ist, dazu hat es in der Nazizeit vor allem nur Gerüchte gegeben. Das erzählt auch mein Opa.
Meine Eltern trösteten sich irgendwie damit, dass es hieß, die käme nur in eine besondere Verwahrung, denen passiere ja nichts weiter und so weiter. Diese ganze Ermordung dieser Menschen wurde ja total verheimlicht.
Was nicht alle mitbekommen haben und nicht wissen wollten, ist eben, dass es Millionen Menschen waren, die da ermordet wurden. Und da frage ich mich schon, wie kann das nicht auffallen? Hartmann sagt, das muss man sich so vorstellen.
Der jüdische Anteil in Deutschland war 1933 1% und bis 1939 ist etwa, 60% sind etwa ausgewandert. Das heißt, vor Ort war die Zahl der Juden nicht mehr so hoch. Also natürlich, wenn man genau geschaut hat, auch die ganzen juristischen Verordnungen, die Juden wurden systematisch aus dem deutschen Leben ausgegrenzt, aber es ist dann eben sozusagen in der damaligen deutschen Wahrnehmung nur eine relativ vergleichsweise kleine Gruppe.
Viele der verfolgten Menschen sind in den neu eroberten Gebieten der Nazis umgebracht worden. Also Auschwitz zum Beispiel liegt ja im heutigen Polen. Dort alleine wurden mehr als 1 Million Menschen von den Nazis getötet. Und sehr viele Jüdinnen und Juden sind in der ehemaligen Sowjetunion von Deutschen umgebracht worden, als die Wehrmacht und damit der Krieg sie erreicht hat. Deswegen, ganz ehrlich, da kommt mir schon immer mal wieder die Frage hoch, was mein Uropa eigentlich in der Wehrmacht gemacht hat und welche Rolle die Wehrmacht generell beim Holocaust gespielt hat. Und vor allem, warum hat sich mein Uropa damals sogar freiwillig für die Wehrmacht gemeldet?
Ja, weißt du, es hat in Russland dann eine furchtbare Schlacht stattgefunden, nämlich die Schlacht um Stalingrad. Mhm. Das war im Winter 42, 43. Und dort sind ja Hunderttausende von deutschen Soldaten, auch russischen Soldaten, gefallen. Also das war eine ganz schlimme, letztlich Niederlage für Deutschland.
Die Schlacht um Stalingrad. Von der habt ihr vielleicht auch schon mal gehört.
Und ich weiß, dass von meiner Mutter, dass mein Vater dann irgendwann 43 im Frühjahr erklärt hat, der Krieg läuft nicht gut und jetzt müssen alle ran und müssen dort das Heimatland verteidigen. Da hat er sich dann für den Krieg entschieden, wurde Soldat. Und die Ledergroßhandlung wurde kommissarisch von jemandem anderen geführt, den der Staat dann eingesetzt hat und so weiter und so fort. Also das war der Grund.
Das ist ja schon eine krasse Entscheidung.
Ja, ja, vor allen Dingen, weil er ja eigentlich geschützt war. Ne? Er hätte ja wahrscheinlich den Krieg überstehen können, ohne in den Krieg gemusst zu werden. Nicht?
Mein Uropa Günther war wegen seines Berufs in der kriegswichtigen Lederbranche. Heißt, er hätte erstmal nicht in den Krieg gemusst. Mein Opa sieht seinen Vater also als eine Art Held, der sich freiwillig in diesen damals schon fast verlorenen Krieg gestürzt hat, um das Ruder vielleicht doch nochmal rumzureißen. Und das aber nicht für Hitler, sondern für seine Familie und für seine Freunde.
Das ging ums nackte Überleben, denn ein verlorener Krieg ist immer verbunden mit sehr, sehr vielen Toten. Also da ist schon auch Angst im Spiel und alles.
Ja, ich würde sagen, auch wenn man den Krieg gewinnt, hat man ja trotzdem viele Opfer, die man dafür bringt.
Ja, aber gewinnen ist immer einfacher als verlieren.
Ja, das stimmt.
Klar, da ist was dran. Aber gleichzeitig muss man ja schon sagen, Deutschland hat seine Nachbarstaaten überfallen und so in den Krieg gezwungen.
Das restliche Europa hat nicht mehr mit dem Krieg gerechnet. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also man konnte sich das eigentlich nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs nicht mehr vorstellen.
Hitler und seine Verbündeten haben damit also ganz Europa ins Unheil gestürzt. Irgendwie, finde ich, trägt man da schon Verantwortung für, wenn man da mitmarschiert. Freiwillig, wohlgemerkt. Deswegen habe ich meinen Opa auch nochmal gefragt.
Aber siehst du die dann nicht auch irgendwie als Schuldige?
Nein, absolut nicht. Es gab ja nach dem Krieg in der Schule, da war ich nun schon 14, große Auseinandersetzungen, weil unser Lehrer, der hat uns klargemacht, dass all unsere Väter, die im Krieg waren, Mörder sind.
Ist das aber nicht so? Dass sie Mörder sind?
Nein, also das ist ganz sicher nicht so. Und wir haben den Lehrer auch rausgeschmissen. Wir haben ihn buchstäblich rausgeschmissen aus der Klasse. Aber da war ich schon 14.
Da war der Krieg dann quasi vorbei.
Ja, 14, das war 37 und 14 und das war 51.
Ja.
Ja, ehrlich, das war unmöglich. Unsere Väter waren noch keine Mörder.
Siehst du das
kannst
auch so?
Kannst du nicht pauschalisieren. Ist unmöglich. Geht nicht. Okay.
Siehst du das auch so, obwohl vielleicht wirklich welche von den Vätern Leute umgebracht haben? Dementsprechend sind sie ja eigentlich schon Mörder. Oder nicht?
Nein, entweder du stirbst oder er stirbt. Das ist fürchterlich. Krieg ist das Schlimmste, was es gibt.
Ihr hört, mein Opa ist da echt emotional geworden. Und man muss es auch sagen, mein Uropa hat die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, mit dem höchsten Preis bezahlt. Er ist nie heimgekommen. Auch deswegen kann ich nicht anders als zu akzeptieren. In den Augen meines Opas hat sein Vater ihn verteidigt. Aber dass in dem Krieg auch schwerste Verbrechen von der Wehrmacht verübt wurden, das weiß mein Opa natürlich auch.
Später mal, als ein Onkel aus dem Krieg in den Urlaub nach Hause kam und erzählte, was diesbezüglich passiert war, dass die Menschen da um Bombentrichter herumgetrieben wurden und erschossen wurden, das war nicht bekannt. Das war dann doch furchtbar, denke ich, auch für meine Eltern furchtbar, das zu erfahren.
Menschen, die zu Schluchten geführt werden und hier erschossen werden, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass mein Uropa bei sowas mit dabei war? Von vorne. Wer war denn jetzt eigentlich so ein typischer Wehrmachtssoldat? Militärhistoriker Hartmann sagt:
Also wie immer in der Geschichte des Dritten Reiches ist das Bild sehr, sehr ambivalent. Sie haben professionelle Soldaten, sie haben sehr, sehr viele junge Eingezogene, sie haben dann auch Polizeioffiziere, die man dann später wieder reaktiviert hat. Also es ist ein, wenn man so will, auch so eine Art generationeller Flickenteppich.
Das war, weil das nationalsozialistische Regime die Wehrmacht sehr schnell aufgebaut hat. Also zu Hitlers Machtübernahme waren gerade mal etwa 115.000 Mann in der Wehrmacht.
Und die wachsen dann, also bis Kriegsausbruch, also wenn Sie so wollen, Herbst 1939 auf 4 Millionen Menschen. Das ist natürlich dann schon die Mobilisierung durch den Krieg, aber das sind 6 Jahre, knappe 6 Jahre.
Und wie blickt man heute so auf die Wehrmacht und was die damals im Krieg gemacht hat?
Also die saubere Wehrmacht, so gab es natürlich nicht. Ich meine, das ist ganz klar. Das ist natürlich ein Wunsch der Nachgeborenen. Ich habe es mal versucht, so zu formulieren. Es gibt wenige, die viel zu verantworten haben und viele haben wenig zu verantworten.
Die Wehrmacht war also beides. Eine Organisation, in die junge Männer gezwungen worden sind, wo sie selbst keine Macht hatten. Und in der viele von ihnen in Kämpfen gestorben sind. Und sie war eine Organisation, in der Menschen wirklich schlimme Verbrechen begangen haben.
Das größte Verbrechen der Wehrmacht sind die sowjetischen Kriegsgefangenen. Das war ihr Befehlsbereich. Das war das Entscheidende. Und man nimmt etwa an, dass 3,3 Millionen in deutschem Gewahrsam ums Leben gekommen sind.
Das sind diese Lager, in denen sehr viele der gefangenen sowjetischen Soldaten verhungert sind. Oder genauer gesagt, wo die Wehrmacht sie verhungern lassen hat. Aber die Wehrmacht hat nicht nur gegen andere Soldaten Verbrechen begangen, sondern auch gegen Zivilisten. Das haben Imre und Magdalena mir erzählt.
Also wenn es um die Verbrechen der Nazis geht, dann denken natürlich vor allem als erstes alle mal an die Waffen-SS. Und das stimmt natürlich auch, weil ja die haben damals ja die KZs betrieben und haben Massenerschießungen von Kriegsgefangenen und auch Zivilisten gemacht. Ja, und sogar ganze Dörfer geplündert und die Leute da alle ermordet. Aber die Waffen-SS, die war natürlich nicht alleine unterwegs. Die hat immer eng mit der Wehrmacht zusammengearbeitet. Und das war so eine klassische Arbeitsteilung. Also als erstes, wenn die Gebiete neu erobert wurden, dann gab's da standen die erstmal unter militärischer Verwaltung. Und das war natürlich die Wehrmacht. Und das heißt, alles, was da Schlimmes passiert ist, das ist ja mindestens mit Duldung, unter Duldung der Wehrmacht passiert.
Man muss es sich auch so vorstellen, dass halt die Wehrmacht da nicht irgendwie nur irgendwie so ja organisatorisch oder logistisch dabei war, sondern zum Teil waren die halt auch eben richtig beteiligt. Und die krasseste Geschichte ist da natürlich die Geschichte vom Babin Yar. Babin Yar, das ist so eine Schlucht und die ist in der Nähe von Kiew. Und genau, die Geschichte muss ich auch immer denken, Marco, weil wenn es um deinen Uronkel geht, der hat ja auch von Erschießungen an Schluchten erzählt. Mhm. Und das ist damals 1941 passiert und da haben deutsche Truppen Kiew besetzt. Und da haben sie halt Tausende, vor allem jüdische Zivilisten, also Frauen, auch richtig Kinder, ältere Menschen aus der Stadt getrieben, haben denen gesagt, ja, wir bringen euch nur woanders hin. Aber dann haben sie sie halt zu dieser riesigen Schlucht Babin Yar getrieben und da haben sie halt alle erschossen.
In der Schlucht von Babin Yar sind damals innerhalb von 48 Stunden mehr als 33.000 Menschen getötet worden. Heute weiß man, dass das eines der größten Verbrechen der NS-Zeit ist. Das größte einzelne Massaker an Juden im Zweiten Weltkrieg. Und da weiß man heute, die Wehrmacht und die Soldaten waren vor Ort auch direkt beteiligt. Okay, also ich weiß, dass mein Uropa zumindest nicht in dieser Gegend stationiert war. Und auch sonst sagt mein Opa, dass er nicht glaubt, dass mein Uropa bei sowas generell dabei war.
Denkst du, dein Vater hat im Krieg auch auf Leute geschossen oder jemanden umgebracht?
Mit Sicherheit kann man das ja nie sagen, aber er war beim Eisenbahntransportwesen, also er war eigentlich wie ein Beamter tätig in der Wehrmacht. Und deshalb glaube ich nicht, dass er in Kämpfe verwickelt war.
Hättest du ihm das zugetraut? Wie war er so als Typ?
Nein.
Hättest du ihm nicht zugetraut, dass er jemanden quasi erschießt?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Mein Opa erzählt, dass sein Vater auch da, sagen wir mal, richtig gehandelt hat. Weil Günther war ein gebildeter Mann mit Abitur. Damals war das noch mehr wert als heute. Und wenn er gewollt hätte, hätte er wohl auch Offizier in der Wehrmacht werden können. Das wollte er aber nicht.
Er ist als Gefreiter gestorben. Das heißt also, der niedrigste Rang in der Wehrmacht.
Wir haben natürlich in Archiven nachgeschaut, ob das stimmt, was mein Opa glaubt, über die Zeit von meinem Uropa in der Wehrmacht zu wissen. Und tatsächlich scheint das alles richtig zu sein. Mein Uropa Günther hat seine Militärausbildung in Bayern gemacht. Seine Stammkompanie war die Kraftfahrersatzabteilung 13. Das heißt, seine Einheit war dafür zuständig, dass Material wie Munition und Verpflegung sowie Soldaten mit Lastern, Zügen und so weiter an die Front oder wieder zurückgefahren werden. Günther war auch tatsächlich ein Gefreiter. Das war einer der untersten Ränge bei der Wehrmacht. Er war in Belgrad in Serbien stationiert und später in Zagreb in Kroatien. Aber was genau er da damals gemacht hat, das kann man leider auch nicht mehr in Archiven rausfinden. Eines kann man aber sagen. Gegen die Besatzung auf dem Balkan wurde sich von Widerstandsgruppen heftig gewehrt. Die Deutschen und ihre Verbündeten haben sich da furchtbar für gerecht. Für jeden toten Wehrmachtssoldaten sollten 100 Menschen getötet werden. Und das sollen vor allem Zivilisten gewesen sein. Trotzdem kann man schon sagen, dass mein Uropa wahrscheinlich nicht an krassen Verbrechen beteiligt war. Aber selbst wenn er nicht auf Leute geschossen hat, hat er eine Rolle gespielt. Militärhistoriker Hartmann erklärt mir, dass Nachschub an die Front bringen im Krieg sogar eine sehr wichtige Aufgabe war.
Und diejenigen, die dort eingesetzt waren, die hatten eigentlich in der Regel alle Hände voll zu tun.
Also mein Uropa Günther war vermutlich nur ein kleines Rädchen, aber er hat eben trotzdem seinen Teil dazu beigetragen, dass der Krieg weiterging. Okay, ist das jetzt aber das Ende der Geschichte von Günther Hartmann? Nein. Denn als wir angefangen haben, in den Archiven über die NS-Zeit zu recherchieren, haben wir den Nachnamen Hartmann dann doch noch gefunden. Aber bevor wir darüber reden, was wir genau herausgefunden haben, wäre es jetzt vielleicht ein guter Moment für einen kleinen Recap. Also zum einen ging es in dieser Folge darum, dass, auch wenn das auf Bildern mit all den Hakenkreuzflaggen drauf manchmal anders aussieht, natürlich nicht alle Deutschen die krassesten Nazis waren. Das Problem ist aber, dass man heute halt oft nicht mehr so gut beweisen kann, wer jetzt echt dabei war und wer nur mitgelaufen ist. Aber man muss halt schon überlegen, wie krass ein System ist, dass es trotzdem schafft, eine Bevölkerung ideologisch anzugleichen und auf einen Feind einzuschwören. Zum Beispiel eben genau, wenn auf TikTok Menschen zu einem Song Zitate von Hitler singen. Das zeigt mir einfach nochmal, dass dieser Rechtsruck real ist und wir näher an den Sachen von damals dran sind, wie wir vielleicht denken. Okay, aber damit ist die Geschichte von mir und meiner Familie noch nicht zu Ende. weil als Imre sich durch sämtliche Archive Berlins gewühlt hat, um etwas über meinen Uropa Günther herauszufinden, da hat er erstmal nicht so viel über Günther gefunden. Aber der Name Artmann, der ist ihm schon begegnet.
Zwar haben wir Akten über deinen Großonkel, Herbert Artmann, also den Onkel von Jo, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wie viel da bekannt war in deiner Familie. Was weißt du denn über den?
Den Artmann, den wir gefunden haben, das war der Herbert und nicht Günther Artmann. Und der Herbert war der Bruder vom Günther, also der Onkel von Jo. Bisschen kompliziert alles. Zu dem Herbert, der war ja der jüngere Bruder deines Vaters.
Ja.
Und über den hat der Imre ein paar Sachen rausgefunden, was der so früher gemacht hat. Interessiert dich das?
Ja, natürlich. Bisschen was weiß ich ja, aber nicht viel. Das war schon dann eine relativ enge Beziehung.
Ja.
Ja, wir haben es öfter gesehen. Er hat zu seinen Geburtstagen eingeladen.
Imre hat herausgefunden, dass die beiden Brüder, den Herbert und den Günther, also mein Urgroßvater und mein Urgroßonkel, viel verbunden hat. Ja, also der war ja in der gleichen Branche wie dein Vater tätig. Die haben beide auch in der Firma bei den Knochs gearbeitet.
Ja, ja.
Und der war ja dann auch im Krieg, 1939 wurde der eingezogen, der Herbert.
Ja.
Der hat dann in amerikanischer Gefangenschaft aber überlebt und ist da freigekommen.
Ja.
Er war selber... ist er 1933 der NSDAP beigetreten. Aha. Wusstest du das?
Nein.
Also er war da Parteimitglied, war auch in NS-Organisationen wie der Deutschen Arbeitsfront und der Nationalsozialistischen Wohlfahrt war er in den Vereinen tätig.
Aha.
Das wusstest du nicht?
Nein, wusste ich nicht.
Also es gab tatsächlich Nazis in meiner Familie. Mein Opa reagiert erstmal ganz gelassen, aber so ist er einfach. Eigentlich hat es ihn aber dann in den nächsten Wochen doch noch viel beschäftigt. Er hat mich nämlich immer wieder danach gefragt. Und ihm ging es da auch noch um etwas anderes. Etwas, das mit der Ledergroßhandlung seines Vaters zu tun hat. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Dass mein Opa das beschäftigt, kann ich natürlich total verstehen. Weil als ich das erste Mal gehört habe, dass jemand aus meiner Familie in der NSDAP war, das hat mich auch erstmal geschockt. Und hier ist dieses Gerichts, also der Meldebogen, und da steht, dass er in der NSDAP ja war, dass er hier von 33 bis 45 Mitglied war, und zwar ein einfaches Parteimitglied.
Aha.
Und dann.
Ja, gut, dieselbe Situation. Da hat natürlich auch jeder versucht zu sagen, ich war kein Nazi.
Ja, ja, sicher. Im Nachhinein. Aber glaubst du, er war einer? So, wenn du jetzt.
Das kann ich.
Schwierig zu sagen.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das Krasse ist, Herbert hat angegeben, dass er von der Firma, bei der er gearbeitet hat, unter Druck gesetzt worden ist, in die Partei einzusteigen. Aber bei der Firma hat auch der Papa von meinem Opa gearbeitet. Das war so eine Lederfirma. Und über die Firma hat Imre dann ziemlich schnell ziemlich krasse Sachen herausgefunden. Die hatten nämlich ordentlich Dreck am Stecken. Und das wird uns sogar noch in ein Konzentrationslager führen. Aber dazu später mehr. Dass die Lederbranche irgendwie politisch schwierig sein könnte, das habe ich erst nicht gedacht. Ich meine, die Rüstungsindustrie natürlich, aber mit Leder verbinde ich jetzt nicht automatisch gleich Krieg. Und vor allem hatte mein Opa auch immer gesagt, dass das eine Branche war, in der vor allem viele Jüdinnen und Juden beschäftigt waren.
Und mein Vater hatte sehr viele jüdische Geschäftsfreunde, mit denen er gute Geschäfte gemacht hat.
Und darum geht es bei uns in der nächsten Folge. Um die Firma von Jos Vater, die Juden, das Geld und meine Familie. Spielt dann auch Geld im Krieg eine Rolle? Du hast vorhin mal kurz angedeutet, ihr scheint recht wohlhabend gewesen zu sein, oder?
Ja, also Geldknappheit hatten meine Eltern bestimmt nicht.
Das war Folge 3 von 7 von Opa Lass Reden, ein Podcast der ARD. Host bin ich, Marco Artmann. Das Skript geschrieben und recherchiert haben Magdalena Puls und Imre Balzer. Das Sounddesign kommt von Benjamin Hien und Max Dingeldein. Redaktion Timo Klump und Vina Nguyen. Produktionsassistentin Surya Maric. Bild- und Tonaufnahmen Max Braun, Oliver Kirschig und Gabriel Bayer. Fact-Checking Yves Müller, Andreas Koranda und Wenzel Steinig. Ein besonderer Dank geht raus an unsere Experten Christian Hartmann und Benjamin Haas, der uns bei der Wehrmachtsrecherche unterstützt hat. Und natürlich an meinen Opa Jo, aber das wisst ihr ja eh. Und wenn ihr jetzt schon bis hierhin gehört habt und euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Was hältst du generell von Tattoos?
Wovon?
Von Tattoos, die sich Menschen machen.
Tattoos?
Ja.
Ich mag sie nicht.
Echt?
Echt.
Weil ich habe mir ein paar Tattoos machen lassen.
Ja?
Die habe ich dir noch nicht gezeigt. Schau mal hier.
Ja, das ist so, was heißt das?
Das sind römische Zahlen.
Ja, ja, das ist mir schon klar. Also vorne ist eine 8, aber und dann eine 5 und 8.5.
Das ist dein Geburtsdatum.
Ja.
Habe ich mir tätowieren lassen.
Ja.
Dann trage ich dich immer bei mir auf meinem Arm.
Okay, ich fühle mich geehrt.
Ja, das wollte ich dir zeigen. Das war meine Überraschung, die ich für dich habe.
Okay, finde ich toll.
Ja, ja? Gefällt's dir? Auch wenn du Tattoos nicht magst?
Ja, ich fühle mich jetzt geschmeichelt. Ja, Marco, du darfst es tragen.
Ich darf es tragen, ich habe die Erlaubnis. Ja. Das freut mich. Falls ihr Bock auf noch mehr Podcast habt, habe ich hier noch einen kleinen Tipp für euch.
Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit Das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühl ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.